Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Wie schön, dass Sie wieder zuhören. Vielen Dank auch an Bayer für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Es geht um Netzhaut und unsere Expertin ist Frau Dr. Furaschowa, die ich an der Stelle schon mal herzlich begrüßen darf.
Hallo Frau Licht, ich grüße Sie wieder. Schön, wieder hier zu sein.
Ja, finde ich auch so schön, dass Sie wieder dabei sind. Es hat sehr viel Spaß gemacht, letzte Woche mit Ihnen über das DMÖ zu sprechen. Und heute sprechen wir nochmal darüber. Aber wir bringen auch Ihre, ich glaube, Lieblingsoperation mit ins Spiel, nämlich die PPV, die Fast-Planar-Vitrektomie. Ich fand die Studie von McGuire und Kollegen, die gemacht haben, mit dem schönen Titel Vitrektomie als Zusatz zu Treat und Extend Anti-VEGF-Injektion bei diabetischem Makulaödem. Also wenn man das jetzt mal so grob übersetzt, sehr spannend schon vom Titel her, weil ich so im Kopf hatte, okay, also Patienten, die ein diabetisches Makulaödem haben und zur Kataraktoperation kommen, werden nicht kataraktoperiert, weil das Ödem verschlechtern könnte. Also machen wir bei denen eine PPV. Das ergibt irgendwie keinen Sinn für mich. Wie kommt man auf diese Idee, dass man jetzt bei Patienten mit Ödem aber eine PPV macht und das dann gut sein soll?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage tatsächlich. Was war der Hintergrund, warum die Autoren zu dieser Studie gekommen sind? Wir wissen letztendlich aus den Ergebnissen zahlreicher Publikationen, dass Vitrektomie sich positiv auf den Verlauf von diabetischen Makulaödem auswirken kann. Aber die meisten von diesen Ergebnissen kommen leider noch aus den alten Zeiten, noch vor der Ära der Anti-VEGF-Behandlung.
Ab wann war das denn genau? Wann ging denn diese Ära eigentlich los? Ich glaube, ich habe das noch nie gefragt oder nachgeguckt.
Ja, also die erste Zulassung von einem Anti-VEGF-Medikament von Ranibizumab kam 2011, sodass wir seitdem über die Ära der Anti-VEGF-Therapie sprechen können. Und seitdem war natürlich ein ganz anderer Verlauf, den wir dann dadurch bei DMÖ-Patienten erreichen konnten. Das waren sehr gute Ergebnisse. Mhm. Und die Chirurgie ist dabei natürlich deutlich in den Hintergrund getreten. Nichtsdestotrotz gibt es auch nach der Einführung der Anti-VEGF-Therapie einige Publikationen, die darauf hinweisen, dass die Induktion der Abhebung der hinteren Glaskörpergrenzmembran und Peeling von ILM, also interne limitierende Membran, tatsächlich auch effektiv oder positiv sich auf den Verlauf von DMÖ auswirken können. Es ist aber natürlich so, dass man diese Studien sind meistens retrospektive Berichte und man kann diese Studien nicht alle zusammen in einen Topf werfen, um eine große Kohorte auszuwerten, weil das sind sehr heterogene Einschlusskriterien, manchmal verschiedene primären Endpunkte und auch Follow-up-Schemata. Insofern, es gibt Hinweise dafür, aber große randomisierte, kontrollierte Studien dazu fehlen. Und das war die Grundlage dafür, dass die Autoren, glaube ich, versucht haben, diese Pilotstudie durchzuführen.
Und wie sind die dann jetzt methodisch daran gegangen? Welche Patienten haben die sich ausgewählt und was kam da so zusammen?
Also die Methoden, es ist immer ein bisschen schwierig natürlich, eine saubere, randomisierte Studie zu machen, wenn wir Anti-VEGF-Behandlung gegenüber einer recht invasiven Maßnahme wie eine Vitrektomie gegenüberstellen wollen. Ich finde aber, die Autoren haben das sehr gut gemacht. Sie haben erstmal bei den behandlungsnaiven DMÖ-Patienten 3-monatliche Anti-VEGF-Injektionen durchgeführt, jetzt noch vor dem Studieneinschluss. Unabhängig davon, ob das jetzt Ranibizumab oder Aflibercept war. Und nach diesen 3-monatlichen Injektionen, wenn die zentrale Netzhautdicke unter 350 Mikrometer lag, das heißt, wir hatten gutes Ansprechen auf die Therapie, dann wurden diese Patienten tatsächlich weiter nach Routineschema in dem jeweiligen Zentrum auch behandelt, ohne Studieneinschluss. Wenn sie aber nach 3-monatlichen Injektionen immer noch Patienten hatten mit diabetischem Makulaödem, wo die Netzhautdicke über 350 Mikrometer lag, Also quasi ein unzureichendes Ansprechen nach der Upload-Phase. Diese Patienten waren diejenigen, die dann genau zu dem Zeitpunkt nach 3 Injektionen eingeschlossen wurden. Und haben dann quasi 4 Wochen nach 3 IVOMs zum Zeitpunkt des Einschlusses eine weitere Anti-VEGF-Injektion bekommen.
Ja.
Und wurden dann randomisiert entsprechend in die Standardbehandlungsgruppe, die dann weiter nach Treat and Extend die Anti-VEGF-Therapie bekommen hat, oder in die Vitrektomie-Gruppe. Die Vitrektomie-Gruppe hat zusätzlich die PPV, also die passplane Vitrektomie, bekommen mit Peeling der intern limitierenden Membran und der epiretinalen Gliose, falls diese vorhanden war. Und die OP fand statt innerhalb von 4 Wochen nach dem Einschluss. Und ab dann wurden diese Patienten auch weiter nach dem Standard mit Treat and Extend Anti-VEGF-Therapie auch weiter behandelt.
Auch ganz schön invasiv eigentlich, so eine PPV noch zusätzlich on top zu machen. Aber es haben wohl alle mitgemacht, habe ich hier gelesen. Also ich fand es ganz verrückt, dass sie dann gesagt haben, ja, okay.
Ja, interessanterweise tatsächlich sind insgesamt 22 Patienten in der Gruppe der Vitrektomie gelandet, die dann auch die 12 Monate Studiendauer abgeschlossen haben. Und alle 22 haben die Vitrektomie mitgemacht. Keiner hat das abgelehnt.
Und dann können wir uns ja wegen mir gerne schon an dieser Stelle die Ergebnisse anschauen, was dabei rumgekommen ist, ob das wirklich was gebracht hat oder nicht.
Ja, also man muss zuerst vielleicht über die primären Endpunkte der Studie sprechen. Das war eine Pilotstudie. Eine Pilotstudie bedeutet, es wird eine Hypothese erstmal darauf auf die Machbarkeit getestet. Also ob das überhaupt machbar ist, ob man genug Patienten findet für diese Studie und ob es genug Evidenz für klinische Relevanz dieser Hypothese auch sich findet, um dann mit dieser Hypothese eine große, möglicherweise Studie mit größerer Fallzahl zu machen. Das heißt,
ist so eine Vorstudie, so eine Art.
Genau, korrekt. Das heißt, einer der wichtigsten primären Endpunkte dieser Studie war die Rekrutierungsrate der Patienten. Also wie viele Patienten können eingeschlossen werden?
Ja.
Und natürlich auch die Sehschärfe, weil das ist natürlich der wichtigste klinische Endpunkt. Und was die Rekrutierungsrate angeht, es war natürlich ein bisschen schade, dass die Studie direkt in den Zeitraum des Corona-Lockdowns mit reinfiel, sodass man sich natürlich vorstellen kann, dass da für ein knappes Jahr die Rekrutierung komplett gestoppt wurde. Im Endeffekt angestrebt war, ungefähr 100 Patienten einzuschließen mit jeweils 50 Patienten pro Gruppe. Aber nach 32 Monaten der Rekrutierungsphase wurden nur 47 Patienten eingeschlossen. Das ist nicht viel, was aber, wie gesagt, wie die Autoren selber beschrieben haben, möglicherweise auch nicht unwesentlich der Lockdown-Zeit zuzuschreiben ist. Und im Großen und Ganzen möglicherweise hat die Corona-Zeit die Rekrutierungsrate ungefähr halbiert. Das heißt, grundsätzlich gab es genug Patienten, die prinzipiell bereit wären, in der Studie mitzumachen, auch wenn hier aufgrund der bestimmten Ereignisse doch nur 47 Patienten in die quasi in die Auswertung dann rein oder randomisiert werden konnten. Genau, das heißt, wir haben am Ende nach 12 Monaten Behandlung 20 Patienten in der Kontrollgruppe und 22 Patienten in der Vitrektomiegruppe, die letztendlich weiter nach den ganzen weiteren Endpunkten nochmal ausgewertet wurden. Und der weitere primäre Endpunkt war der Visus. Und da ist es interessanterweise, also für mich als Netzhautchirurg vielleicht interessanterweise, rausgekommen, dass es keinen Unterschied gab zwischen den beiden Gruppen.
Okay.
Also unabhängig davon, ob die Patienten zusätzlich zur Treat and Extend Anti-VEGF-Therapie noch zusätzlich eine Vitrektomie additiv bekommen haben oder nicht, war der Visusverlauf in beiden Gruppen völlig identisch nach 12 Monaten.
Okay, ja, krass. Hätten Sie das jetzt erwartet oder hat Sie das auch überrascht?
Da habe ich wirklich nicht erwartet. Aus dem Bauch heraus habe ich persönlich schon das Gefühl, dass tatsächlich die Entfernung des Glaskörpers, was ja als Reservoir für viele entzündliche Mediatoren gilt und Induktion der Abhebung der hinteren Glaskörpergrenzmembran, möglicherweise ELM-Peeling, dass diese ganzen Maßnahmen doch sich positiv auf den Verlauf von diabetischen Makuloödemen auswirken können. Aber dafür gibt es ja eben auch Studien. Bauchgefühl ist das eine. Und eine randomisierte klinische Studie ist doch nochmal was ganz anderes. Und hier tatsächlich weder in dem anatomischen Verlauf, also sprich netzhautdicken Verlauf, noch in den funktionellen Ergebnissen kam irgendein statistischer Unterschied raus.
Wie lang war nochmal die Nachbeobachtungszeit? Was hatten Sie
12 Monate, also ein Jahr. Okay. Dauerte die Studie insgesamt.
Könnte es vielleicht sein, dass es sich einfach eher so im, also das mit einer längeren Nachbeobachtungszeit vielleicht doch noch ein bisschen was rauskommen würde, dass es einfach auf die im Long Run einen Unterschied macht, auf die lange Sicht?
Ja, das ist theoretisch denkbar, wobei ich eigentlich denke, dass relativ schnell nach der Vitrektomie sich schon die ganzen Stoffwechselprozesse im Auge ja insofern verändern, dass man eigentlich spätestens in den 3-4 Monaten nach der Vitrektomie schon tatsächlich einen Unterschied sehen müsste. Mhm. Möglicherweise liegt die Erklärung auch daran, dass es hier von vornherein ja natürlich Augen eingeschlossen worden sind, die kein optimales Ansprechen auf Anti-VGF-Therapie hatten. Das heißt, es war jetzt nicht einfach behandlungsnaive Augen mit DMÖ, sondern das war schon eine Vorselektion. Das heißt, es sind schon eher ein bisschen hartnäckigere Fälle, die hier überhaupt in die Studie reingeflossen sind. Möglicherweise, wenn man eine ganz behandlungsnaive Kohorte nimmt und die jetzt nicht nach Ansprechen separiert, vielleicht kämen da andere Ergebnisse raus. Aber hier muss man auf jeden Fall bedenken, dass die Patientenpopulation nur diejenigen waren, die tatsächlich nach 3 Injektionen immer noch ein recht hohes diabetisches Makulödem aufgewiesen haben.
Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen, also jetzt nicht widersinnig, sondern sind ja so zwei verschiedene Dinge. Einerseits entfernt man halt den Glaskörper, wie Sie sagten, als potenzielles oder als Reservoir für Entzündungsmediatoren. Und behandelt aber weiterhin mit Anti-VEGF, obwohl ja die vielleicht bei diesen Patienten nicht so eine große Rolle spielen, sondern eher auch die Entzündung. Und dann wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, man hätte die mit Cortisonpräparaten behandelt. Also vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit, dass man das noch ausprobiert, ob das sonst effektiver ist. Oder eben früher mit Patienten. Also was ist, wenn man die PPV einfach früher macht, bevor überhaupt der Glaskörper da so einen Stellenwert drin einnehmen kann und das Ganze so, ich würde jetzt mal sagen, mitverschlechtern kann, oder ist das schon zu viel?
Nein, sicherlich spielt der Glaskörper tatsächlich eine sehr wichtige Rolle bei Diabetikern durch die Veränderung des Glaskörpers im Rahmen von diabetischer Erkrankung. Ja. Man muss fairerweise sagen, hier in dieser Studie gab es noch eine Strategie für Rescue-Therapie. Also wenn die Patienten zum Beispiel ab der Woche 24, wenn der Visus mehr als 6 Buchstaben abgefallen war an 2 aufeinanderfolgenden Visiten oder sag ich mal so, erklärt durch die erhöhte Netzhautdicke, das heißt, das diabetische Makulaödem wurde schlechter, dann durften die Patienten tatsächlich eine Therapieänderung bekommen. Das konnte dann der behandelte Arzt entscheiden. Entweder sie wurden auf 4 wöchentliche Intervalle zurückgesetzt, also häufiger können wir ja nicht spritzen als alle 4 Wochen, oder man durfte auf ein alternatives Anti-VGF-Medikament wechseln, oder man durfte tatsächlich auch eine intravitrealen Steroidtherapie wechseln. Also das war alles erlaubt, wenn tatsächlich der Visusverlauf deutlich schlechter war. Und man muss sagen, es kam dann raus, dass insgesamt 3 Patienten auch diese Rescue-Therapie benötigt haben im Laufe von 12 Monaten. Ein Patient in der Vitrektomie-Gruppe und 2 Patienten in der Kontrollgruppe. Aber mehr waren es auch nicht.
Ich fand ja aber auch spannend, dass die die Katarakt nicht mit operiert haben. Und durch eine PPV bekommt man ja auch schneller eine Katarakt.
Ja, ist auch einer der Gründe, die Vitrektomie nicht zu machen. Wird oft als Nachteil tatsächlich genommen, haben Sie hervorragend angemerkt. Die Katarakt-Entwicklungsrate wurde in dieser Studie tatsächlich mit verfasst. Und Es ist jetzt nicht überraschend, dass in der Kontrollgruppe lag sie bei 25% Entwicklung und in der Vitrektomiegruppe bei 46%, also doppelt so hoch.
Ui, okay.
Ist letztendlich aber, wie gesagt, nicht verwunderlich, weil wir wissen, dass die Vitrektomie die Kataraktentwicklung begünstigen kann. Ich persönlich gebe aber auch zu, ich finde das jetzt nicht eine sehr schlimme Nebenwirkung von der Vitrektomie, weil wir wissen trotzdem, dass die diabetische Population grundsätzlich früher die Katarakt bekommt. Also die Diabetiker bekommen die Katarakt nicht mit, also visusrelevante Katarakt nicht mit ihren 70, 80 Jahren, sondern doch recht deutlich früher aufgrund von Veränderungen in der Linse durch den erhöhten Blutzuckerspiegel. Und letztendlich, wenn wir darüber reden, dass die meisten Patienten hier um die 60 waren, also das mittlere Alter war 66 in der Kontrollgruppe und 62 in der Vitrektomiegruppe. Ab dem Zeitpunkt sieht man meistens schon sowieso beginnende Veränderungen. Und wenn wir dann noch Diabetes dazu zählen, ich denke, dass Kataraktoperationen werden sie die meisten so oder so innerhalb der nächsten Jahre brauchen. Und dann kommt noch die Möglichkeit der Steroidbehandlung dazu, die auch die Kataraktoperation beschleunigen kann.
Wenn der Visus aber der primäre Endpunkt ist in dieser Studie und wir sehen, dass fast die doppelte Menge an Patienten in der Vitrektomiegruppe halt eine Kataraktentwicklung hat, dann wird es ja die Ergebnisse schon verfälschen. Ich meine, gut, wir wissen jetzt nicht, wie stark die Visusbeeinträchtigung durch die Katarakt ist und wie durch die Netzhaut. Das lässt sich ja schlecht auseinanderdividieren. Und wir wissen ja auch nicht genau, wie stark die Katarakt jeweils war. Aber trotzdem ist das ja, also ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, wie man es besser aufziehen könnte, ob man sonst sagen müsste, okay, die einen kriegen nur eine Kataraktoperation und die anderen kriegen halt Katsch und PPV, dass man das irgendwie voll rausrechnet. Aber so, ja, weiß ich gar nicht, ob man das jetzt echt so abtun kann, weil das schon, ich finde, das ist schon ein krasser Bias, wie man das so sagt. Oder wie sehen Sie das?
Ja, da haben Sie natürlich total recht. Aber das wird möglicherweise auch der Grund sein, warum 5 Patienten alle nur in der Vitrektomiegruppe im Laufe der Studie eine Kataraktopie tatsächlich auch bekommen haben.
Ah, okay.
Weil ich denke, dass das die Fälle waren, wo das wirklich maßgeblich auch Einfluss auf den Visus ausgeübt hat und die Patienten wurden dann tatsächlich an der Katarakt operiert, sodass wir hier nach Ablauf von 12 Monaten eigentlich nicht mehr von einer visusrelevanten Trübung in diesen Fällen sprechen müssten. Die war dann beseitigt.
Wobei das, ja, also gut, aber wir wissen ja nicht, wie es bei den anderen war und auch eine inzipiente Katarakt kann ja schon mal eine Visusminderung machen.
Haben Sie also absolut recht. Daher eigentlich, wenn man das ganz sauber auswerten möchte, wenn es jetzt wirklich nur um den Visus geht, wäre natürlich am einfachsten, dass man ausschließlich Pseudophake-Patienten einschließen würde. Dann haben wir nicht das Problem mit der Linsentrübung. Aber dann können wir natürlich auch nicht die Kataraktogenität der Vitrektomie auswerten. Weil wir von vornherein nur Patienten nach Kataraktopie einschließen würden, dann gibt es ja dieses Problem schon mal nicht mehr.
Stimmt. Gut, dann wissen wir das jetzt auf jeden Fall durch diese Studie. Aber vielleicht können wir dann ja nochmal eine neue aufziehen. Also habe ich mir gedacht, die nicht irgendwie in die Zeit einer Pandemie fällt, hoffentlich. Wir klopfen alle dreimal auf Holz. Und irgendwelcher Lockdowns. So dass die Rekrutierung dann vielleicht auch, obwohl vielleicht die Einschlusskriterien dann was stärker sind oder was höher sind, so gut funktioniert. Denken Sie denn, dass daraus jetzt eine andere Studie nochmal erwachsen wird? Oder denken Sie, das ist damit jetzt erstmal durch das Thema, in Anführungszeichen?
Das ist schwer zu sagen, weil letztendlich die erste Frage war, ob die Rekrutierungsrate überhaupt gegeben ist, ob man genug Patienten für die Studie findet. Und letztendlich, wenn wir den Lockdown-Zeitraum ausblenden, dann sagen die Autoren selber, dass es an sich genug Patienten da waren und genug Ärzte da waren, die bereit waren, an der Studie teilzunehmen. Also eine der Endpunkte ist tatsächlich gut denkbar, dass man das umsetzen kann. Aber sag ich mal, so ein Benefit von Vitrektomie konnte man hier für die Visusentwicklung nicht nachweisen. Insofern empfehlen das die Autoren natürlich erstmal nicht. Aber möglicherweise, wenn man eine Studie ein bisschen anders konzipiert und schaut, ob Vitrektomie mit ELM-Peeling oder ohne ELM-Peeling, ob das dann tatsächlich auch nochmal separat, dass da Unterschiede gibt in dem Outcome, das wäre vielleicht auch eine Idee. Wurde aber in dieser Studie ja nicht gemacht, weil ja alle Patienten ein ELM-Peeling auch bekommen haben. Also da gibt es möglicherweise Protokolländerungen, die man vielleicht tatsächlich vornehmen kann und nochmal eine ähnliche Studie ins Leben zu rufen, aber in dem jetzt mit dem Design, mit dem sie jetzt gelaufen ist, denke ich nicht, dass dann noch mal eine größere Studie kommt.
Ja, vielen Dank für Ihre Expertise. Ich glaube, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich persönlich finde die Idee auch richtig interessant und finde auch irgendwie, also ich hatte das Gefühl, dass das Konzept einfach noch nicht so richtig sitzt. Aber vor allen Dingen irgendwie, weil ich an dieser Sache mit der Katarakt hängen geblieben bin. Ich weiß nicht, vielleicht hab ich mich da auch dran aufgehängt. Aber vielen, vielen Dank fürs Einordnen und dass Sie diese Woche wieder dabei waren.
Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Schön, dass wir uns dann nächste Woche nochmal hören und auch übernächste Woche nochmal. In der nächsten Woche sprechen wir über den Certain Study Report. Der beschäftigt sich mit den Aderhautgefäßen und das wird, also ich finde es richtig spannend. Schalten Sie sehr gerne wieder ein, liebe ZuhörerInnen. Und an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Bayer, die in diesem Monat ermöglichen, dass wir die Folgen aufnehmen können und dass wir uns so eine kompetente Expertin einladen konnten. Und ich freue mich sehr, wenn Sie dann wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.